Argentinien war bei Auswanderungswilligen aus Deutschland schon immer beliebt. Im 19. Jahrhundert waren Hunderttausende gekommen, mittellose Handwerker und Bauern. Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers suchten etwa 45.000 Juden Zuflucht am Rio de la Plata. Gemessen an der Bevölkerungszahl hat Argentinien damit mehr rassisch Verfolgte aufgenommen als die USA. Es ließen sich aber auch stramme Nationalsozialisten im Land nieder, um den GAU-Ausland aufzubauen. Unter ihnen waren die Matrosen des 1939 von den Engländern versenkten Schlachtschiffes Graf Spee. Sie zogen in den Nordwesten, in die Kleinstadt Villa General Belgrano. Zu ihnen gesellten sich nach Ende des Krieges weitere etwa 50.000 Nazis, darunter etwa 200 Kriegsverbrecher wie Adolf Eichmann und der KZ-Arzt Josef Mengele. Es war eine merkwürdige Mischung, erinnert sich der Emigrant Peter Siemsen.
Gerade in Villa General Belgrano, wo auch jedes Jahr ein nationales Bierfest stattfindet, Fiesta Nacional de la Cerveza, wo die ganzen Deutschen aus allen Ecken und Enden kommen, da haben sie sich später, das ist auch ganz interessant, die Spähmatrosen, die ehemaligen, sich mit jüdischen Emigranten, die dort auch sich, weil es eine klimatisch günstige Gegend ist, so weiter, haben sich mit denen eigentlich in Verein und evangelischen Chor, christlichen Chor bei der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche und bei der Feuerwehr und bei anderen Vereinen haben sich zusammengetan, leben alle von, die einen von der sogenannten Wiedergutmachung. Das heißt, weil sie von den Nazis verfolgt waren, ihre Renten aus Deutschland, die anderen beziehen Renten aus Deutschland, weil sie Hitler gedient haben.
Für Ruben Berraja aus Buenos Aires ein unangenehmes Thema.
In Argentinien herrschte ein stiller Widerstand, auch in demokratischen Kreisen, diesem Thema ins Gesicht zu blicken. Vielleicht schämten sich viele angesichts der Tatsachen, denn es gab so etwas wie einen Pakt des Schweigens.
Der argentinische Präsident Juan Domingo Perón hatte ab 1946 die Pforten seines Landes geöffnet. Perón hatte sich den Aufbau einer nationalen Industrie zur Aufgabe gesetzt und warb Techniker aus Deutschland an. Fluchthilfe leisteten der Vatikan und das Rote Kreuz. Aus Peenemünde kamen Spezialisten, die an der Entwicklung der Mittelstreckenraketen V1 und V2 mitgewirkt hatten. Und von den Bremer Focke-Wulf-Flugzeugwerken ließ sich Kurt Tank samt 64 Ingenieuren nach Córdoba locken, um ein Düsenflugzeug zu bauen. Und in Bariloche baute der Kerntechniker Ronald Richter ein Forschungsinstitut auf. Wer sich da im Lande versammelte, davon erfuhren die früheren antifaschistischen Streiter nur vom Hörensagen, meint der Altkommunist Alfredo Bauer, der 1939 mit seinen Eltern wegen rassischer und politischer Verfolgung aus Wien nach Buenos Aires geflüchtet war.
Wir haben das nicht so mitbekommen, wie wir es eigentlich hätten mitbekommen sollen. Das Allgemeine hat man wohl gewusst, aber Details haben wir nicht erfahren damals. Ja, die sind untergetaucht in der deutschen Kolonie. Mit der gab es eine friedliche Koexistenz, man hat sich einfach umeinander nicht gekümmert.
Auch Peter Siemsen interessierte sich wenig für diese Nazis, die sich vor seiner Nase tummelten. Sein Vater war sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter gewesen und musste Nazi-Deutschland verlassen. In Argentinien bauten er und sein Sohn Peter das antifaschistische Hilfskomitee Das andere Deutschland auf.
Ich habe mich nie für die interessiert. Interessiert schon, aber nicht so persönlich, dass ich nun Lust gehabt hätte. Ich war ja auch kein, wie heißt der Kontakt suchte, um die zu erledigen oder was. Wir haben da eigentlich nicht mehr gegen die gekämpft.
In Bella Vista, einem Vorort von Buenos Aires, hatte sich Winfried von Oven, Nationalsozialist der ersten Stunde, ein Haus gebaut. Er hatte seine Karriere als Mitstreiter von Ernst Röhm und Gregor Strasser in der SA begonnen und brachte es bis zum persönlichen Referenten des Ministers Josef Goebbels. Er reiste im Mai 1951 legal nach Argentinien ein, wo ein engmaschiges Netz der alten Kameraden bestand.
Das Kameradenwerk hat es natürlich gegeben. Der damalige Präsident des Kameradenwerkes war der Sohn des ehemaligen Außenministers Konstantin von Neurath, der hier Chef der Nachkriegs-Siemens und AEG war und sehr viel dafür getan hat, dass dieses Kameradenwerk eben wirklich seinen Aufgaben nachkommen konnte, in Not geratene Kameraden oder die in Konzentrationslagern der Alliierten oder im Gefängnis saßen, zu unterstützen.
Das Kameradenwerk organisierte Sonnenwendfeiern und hielt den Kontakt zur Armee.
Wir haben sonntags immer ein Feldküchenessen gemacht mit einer Gulaschkanone, die wir hier vom argentinischen Heer geliehen bekamen. Dann waren wir mit Frau und Kindern da und großes Remi-Demi und war immer furchtbar nett. Und dann hieß es, weißt du noch, beim 4. Panzerdivision und da im Kauk oder so und auf der Krim und so weiter. Herrlich, ja, für alte Lanzer. Das ist genau das Richtige, bis das natürlich nachher auch nicht ging.
Die Niederlassungen der deutschen Firmen stellten die zugewanderten Kameraden mit Kusshand ein. Ricardo Staudt, langjähriger Vizepräsident von Siemens Schuckert und Aufsichtsratsmitglied der Deutsch-Überseeischen Bank, war stets mit Rat und Tat zur Hilfe. Bei Mercedes-Benz kam Adolf Eichmann unter.
Bei der Lufthansa war beispielsweise damals Pressechef Hans-Georg von Stutnitz und hat sich natürlich bei dem damaligen Verkehrsminister in Bonn lebhaft dafür eingesetzt, dass ich eingeladen werde. Ja? Und so war es auch. Ich bin 1952 oder 1953, war ich Ehrengast der Reichsregierung für den Eröffnungsflug der Lufthansa zwischen Buenos Aires und Frankfurt. Bei Siemens zum Beispiel war lange Jahre ein hoher Beamter der Gestapo tätig, ja, der nachher hier als regulärer Karrierebeamter der geheimen Staatspolizei seine volle Pension hier bekommen hat. Der war Personalchef bei Siemens, war natürlich mein Vertrauensmann in allen vertraulichen Angelegenheiten der SS. Die Waffen-SS und dieser Personalchef, der war Hauptsturmführer, also war vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht sogar Sturmanführer bei der Leibstandarte gewesen. Ja? Ein Prachtmann, das Nationalsozialismus hat dann nie ein Geheimnis draus gemacht.
Von Oven veröffentlichte sein Kriegstagebuch unter dem Titel »Mit Goebbels bis zum Ende« und wurde Chefredakteur der rechtsradikalen Tageszeitung »Freie Presse«, ein Posten, den er 10 Jahre lang innehatte. Anschließend gab er seine eigenen Postillen heraus, die deutschen Kommentare vom Rio de la Plata und den La Plata-Ruf, beides stramme Nazi-Blätter. Für ihn war Adenauer ein Alliiertenknecht und die spätere sozialliberale Koalition Steigbügelhalter des Bolschewismus. Von Seiten der jüdischen Emigranten hatten die Nazis keine Feindseligkeiten zu befürchten. Waren doch Flüchtlinge wie wir, meint von Oven, der sein Leben lang ein unbelehrbarer Nationalsozialist blieb.
Wir haben uns mit den Juden, also mit den Immigrationsjuden, haben wir, sagen wir mal, einen Modus vivendi gehabt. Wir trafen uns bei einer gemeinsamen Kulturveranstaltung und ich entsinne mich sehr genau, dass bei einer Protestaktion, die ich startete, als hier der von einem gewissen Kagel, einem Stipendiaten der Bundesrepublik, ein Beethoven-Film aufgeführt wurde. Der erste, den er gemacht hat, der war haarsträubend eine Vergackeierung, ja, von Beethoven. Da sind wir auf, ich habe angefangen zu pfeifen, dann sind wir aufgestanden und da standen auch eine ganze Reihe von Juden, die ich persönlich kannte, standen mit auf und sagten, das sehen wir uns nicht mehr mit an. Ja? Das ist haarsträubend. Und wir sind rausgegangen. Die Vorstellung wurde abgebrochen, ja, weil der halbe Saal ging mit uns raus. Das heißt, wir haben auf kultureller Ebene hier, wo es wirklich um deutsche Kultur ging, haben wir mit den Juden ein ausgesprochenes Zusammenleben geführt, ohne dass irgendetwas davon gesprochen wurde.
Verbrüderung im Zeichen eines deutschen Klassikers. Ein früherer Goebbels-Mitarbeiter und jüdische Emigranten sind sich einig in der Ablehnung der künstlerischen Avantgarde. Und der Auslöser ist das Werk eines Auswanderers in der Gegenrichtung. Mauricio Kagel war Mitte der 50er Jahre von Buenos Aires nach Köln gezogen. Warum manche jüdische und nichtjüdische Deutsche in der neuen Heimat einander relativ unbefangen begegnen konnten, kommt auch Winfried von Oven rückblickend merkwürdig vor.
Ich fühle mich außerstande, das nun volkspsychologisch oder politisch zu ergründen. Ich bin der Ansicht, sehen Sie mal, wir haben ja beide in einem fremden Land gelebt. Die Juden genau wie wir. Ja? Das heißt, unser Halt war die deutsche Sprache und nicht zu vergessen, eben als Organ in dieser deutschen Sprache, die beiden deutschen Zeitungen, die es hier gab, Tageszeitungen, die eine in meinem Sinn unter meiner Chefredaktion, die andere im Sinn der Mehrzahl der Leser, die Juden waren. Ja? Und war natürlich ein bisschen anders, zum Beispiel im Deutschen Club, der hat bislang nach dem Krieg keine jüdischen Mitglieder aufgenommen. Und heute sind eine Menge Juden da Mitglied. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch nach den Nürnberger Gesetzen noch mit Juden zusammengelebt. Ich entsinne mich, dass meine erste Frau bis 1942 eine jüdische Jugendfreundin in Berlin hatte. Natürlich, nachher in den Jahren nicht mehr. Da sind viele von ihnen deportiert und viele sind umgebracht worden. Aber das Zusammenleben hat auch nach den Nürnberger Gesetzen weiter bestanden. Das ging wunderschön. Das ist nachher alles ganz anders gekommen.
Werner Finkelstein gab viele Jahre in Buenos Aires die jüdische Wochenzeitung Semanario Israelita heraus. 1939 hatte er Berlin verlassen müssen, wohin er später wieder zurückkehrte.
Die jüdische Gemeinschaft hatte praktisch überhaupt keine Beziehung zu nichtjüdischen Kreisen. Wir haben uns als Juden abgekapselt und die alten Kameraden, wie sie das so nennen, ebenfalls. Das heißt, es gab getrennte Veranstaltungen, es gab getrennte Vereine. Viele der Deutschen sind auch ins Landesinnere gezogen. Cordoba, Misiones, Bariloche. Und jeder hat so sein eigenes Süppchen da gekocht und vom anderen praktisch keine Notiz genommen.
Wie war das aber, wenn man in der Hauptstadt dennoch bei Botschaftsempfängen oder im Theater einander begegnete?
Man hat die Leute begrüßt, die man kannte, und jeder, der einem unbekannt war, ist man aus dem Weg gegangen. Also das war von beiden Seiten gleich die Sache. Also jeder hat versucht, in seinem Zirkel, in seinem Kreis zu bleiben und hatte Angst oder wollte nicht mit Leuten zusammentreffen, die Täter oder Opfer waren. Also die haben sich bewusst voneinander getrennt. Also ich hatte immer ein ungutes Gefühl mit Leuten, die etwas älter waren als ich. Ich bin Jahre 1925, weil ich in jedem dieser älteren Herren vielleicht einen der Mörder meiner Familie erkannt habe. Ob es nun war oder nicht, weiß ich nicht. Aber es war immer ein ungutes Gefühl, mit einem älteren Deutschen zusammenzukommen, von dem man nichts wusste. Also hat sich jeder irgendwie versucht abzukapseln. Wir sind alle arm hergekommen. Die Leute, die aus Deutschland flüchten konnten, sind mit 10 Mark weg. Denn die Reichsfluchtsteuer war so gestaffelt, dass was man auch hatte, wurde eingezogen und man ist mit 10 Mark in der Tasche raus. Also die ersten Jahre, bis in die 50er Jahre, nein, war man damit beschäftigt, sich eine Existenz aufzubauen. Man begann eine Familie wieder zu gründen. Man musste sich um Miete, um alles kümmern, und die politische Frage, das war irgendwie auch von uns Juden verdrängt worden. Wir wollten überleben, wir wollten wieder etwas aufbauen, und nach der Gründung des Staates Israels glaubten wir, der Antisemitismus sei vorbei und sollen sich eben halt die Forscher oder die Wissenschaftler mit diesem Phänomen beschäftigen, denn wir hatten damals Existenzsorgen.
Zugleich aber gab es frühere nationalsozialistische Funktionäre, die ganz offen für das Kameradenwerk Spenden sammelten.
Man hat das halt zur Kenntnis genommen und wusste, dass diese Nazis mit der Duldung der argentinischen Regierung hier eben ihr Unwesen trieben, aber sie waren uns nicht mehr gefährlich und damit war die Sache für uns gelaufen.
Das Stück Zeitgeschichte, das Nebeneinander ehemaliger Täter und Opfer von jüdischen und nichtjüdischen Deutschen im argentinischen Exil, hätte eine etwas gründlichere Aufarbeitung verdient. Doch daran hatten und haben weder die argentinische Regierung noch die dort tätigen deutschen Firmen großes Interesse. Viele Zeitzeugen gibt es nicht mehr.